Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Michael.
Wie ihr hört, haben wir heute unseren Stammgast da, den Michael.
Ja, und ich freue mich, dass ich heute zum zweiten Mal hier sein darf. Und wenn es dazu kommt, dass ich vielleicht ein drittes Mal noch dabei sein darf, dann wird es zur Tradition.
Auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall passieren. Ja, Micha, du hast heute was mitgebracht zum Thema Fußball, nicht Olympischen Spiele wie beim letzten Mal.
Ja, das ist richtig, aber wir bleiben in den 90ern, gehen nochmal zwei Jahre zurück in das Jahr 1990 und haben uns da den Weltmeistertitel unseres deutschen Teams rausgesucht und die magischen Nächte der WM 1990 in Italien.
Ja, und wir gehen in unsere eigene Jugend zurück.
Mal wieder.
Mal wieder. Ja, das macht's leichter. Ja, der Sommer 1990, was fällt dir dazu ein?
Ja, es gibt so verschiedene Dinge, die mir dazu einfallen. Wir haben natürlich die politische Situation, wenn wir damit nochmal anfangen. Die Mauer ist gefallen, die Wiedervereinigung steht kurz bevor und ist ja in Planung und Vorbereitung. Und ja, wir haben eine WM, auf die ich mich damals sehr, sehr gefreut habe, nachdem wir uns im kalten November 89 auf den letzten Drücker durch ein schönes Tor von Icke Hässler in Köln qualifiziert haben. Ja, und es sind ein paar Dinge ja hängen geblieben aus dem Sommer, jetzt auch in dem Kontext der WM. Also angefangen ja von dem Lied von Gianna Nannini, Un'estate Italiana, die Notti Magiche, die magischen Nächte und die Bilder, die man dann während der WM ja auch zu diesem Song gesehen hat von den Autokorsi in Rom und den anderen italienischen Städten und die jubelnden Pizzabäcker, die ihre Fahnen fröhlich in die Kameras gehalten haben. Und wie ich gehört habe, warst du da mittendrin dabei und hast auch mal das Fähnchen geschwungen.
Auf jeden Fall, weil wir waren im Italienurlaub. Mit dem vollgepackten VW Passat sind wir über den Brenner gefahren. Und dann haben wir da einen schönen Urlaub verbracht und haben auch das Achtelfinale gegen Holland da geschaut.
Habt ihr denn auch gesungen? Wir sind schon auf dem Brenner, als ihr unterwegs wart.
Natürlich, auch das Lied haben wir gehört auf Kassette. Ja, es war ein schöner Urlaub. Da kam man so richtig in Stimmung, weil die Italiener waren ja super drauf. Und die mochten ja uns Deutsche, weil ja viele Deutsche ja bei den italienischen Mannschaften spielten.
Ja, und das war natürlich auch mir fast ein halbes Heimspiel für uns. Vor allen Dingen die Spiele, die in Mailand stattgefunden haben. Angefangen von den Gruppenspielen bis hin ja zum Viertelfinale. Komplett nur in Mailand im San Siro gespielt. Und dann mit unserer Interachse Breme, Matthäus, Klinsmann. Das war ja schon ein Heimspiel. Und das waren ja nicht die einzigen, die in der Serie A zu dem Zeitpunkt gespielt haben.
Nee, man muss ja auch sagen, die Serie A war ja das, was heute die Premier League ist.
Genau.
Also die ganzen Stars, auch die Holländer zum Beispiel, alle beim AC Mailand. Also das war schon die Weltmeisterschaft quasi in einem Land mit der besten Liga.
Ja, und das dann natürlich im Achtelfinale, da gehen wir dann später nochmal, glaube ich, etwas näher auch drauf ein, Deutschland gegen die Niederlande im Achtelfinale in Mailand gespielt hat. Das war ja ein halbes Inter gegen AC Derby auch, aber da kommen wir dann später nochmal etwas intensiver zu. Wenn man einen Sprung macht ans Ende des Turniers, natürlich ein Bild, was allen, glaube ich, zu diesem Sommer auch im Kopf hängen geblieben ist, wie der Franz alleine einsam über den Rasen des Olympiastadions wandelt. Das ist natürlich ja unvergessen. Und aber auch Kamerun hat uns damals sehr gefreut, positiv überrascht, als erstes afrikanisches Team, das bis ins Viertelfinale geschafft hat.
Ja, Roger Miller ist ja den meisten noch ein Begriff wahrscheinlich.
Genau, da sagen wir gleich auch nochmal ein bisschen was zu. Und aber es gab ja auch ein paar Dinge, die im Vorfeld für ein bisschen Sorge gesorgt haben, also die Angst vor den Hooligans, gerade mit der Gruppe der Engländer, der Iren und der Holländer zusammen.
Da treffen sich die Richtigen.
Ja, und die hat man dann auf die beiden Inseln verbannt, nach Sizilien und Sardinien, dass die gar nicht erst aufs italienische Festland kommen.
Ja, geschickt gemacht eigentlich.
Ja. Ja, und ich erinnere mich auch noch dran, das war für mich auch erstmalig, ich weiß gar nicht, ob das erstmalig war im deutschen Fernsehen, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass wir nur unsere bekannten Kommentatoren wie Gerd Rubenbauer, Heribert Fassbender oder Dieter Kürten da am Start hatten, sondern auch namhafte Co-Kommentatoren bei der ARD, Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, und Otto Rehhagel hat.
und Otto Rehhagel beim ZDF und Karl Rummenigge ja selber noch bei der WM 86 mit auf dem Platz und damals ja, ich glaube, noch keine 35 Jahre alt und da schon dann als Co-Kommentator dem deutschen Team mitgefiebert hat. Und ich fand, das war auch nochmal was wirklich bemerkenswert ist. Die Art des Kommentierens hatte sich in Deutschland vermutlich durch den Mauerfall auch nochmal sehr verändert, weil dieses sachlich nüchterne, wir sagen Littbarski, Breitner, Flanke, Kopfball drüber. Auf einmal war da Emotion im Spiel und die Kommentatoren haben ja wirklich also mitgefiebert und gejubelt oder auch geflucht. Und das kannten wir vorher nicht so im deutschen
ja,
Fernsehen.
Ja, vor allem nicht so künstlich unbeteiligt, sondern auch wirklich auch für Deutschland.
Genau.
Und fand ja auch bemerkenswert, dass gerade der Karl-Heinz Rummenigge ja nicht nur so sporadisch was da sagt, sondern die kommentieren wirklich im Duo.
Genau, gemeinsam, ja. Richtig gemeinsam. Und nicht irgendwie nur alle Viertelstunde mal kurze Expertenmeinung.
Ja,
sondern
das könnte man heute auch mal wieder gerne so machen.
Ja. Ja, das sind so die Themen, die mir, wenn du mich so fragst, als erstes in den Kopf.
Ja, das geht mir genauso. Ja, Italien 90, ganz kurz, die fand im Juni statt, 8. Juni bis 8. Juli.
Genau, ja. Und sollen wir mal mit dem Eröffnungsspiel starten?
Das können wir gerne machen. Vielleicht noch ganz kurz, du hattest das ja eben kurz angebracht, der Weg dahin war ja nicht ganz so einfach für Deutschland. Man muss das vielleicht nochmal hervorheben, wir wären fast nicht qualifiziert gewesen.
Genau, nach 2 Unentschieden gegen die Niederländer in der Quali, ein 0-0, glaube ich, in Wales. Und ich meine, Finnland war noch mit in der Quali-Gruppe. Und das entscheidende Spiel war dann in Köln gegen Wales. Und da musste ein Sieg her, damit wir uns als einer der besten Gruppenzweiten fürs Turnier qualifizieren, weil klar war, dass die Niederlande auf jeden Fall Gruppenerster sein wird. Und dann kam es zu dem Showdown am 15.11.89. in Köln und ich glaube, wir sind relativ schnell in Rückstand geraten sogar.
Ja, das stimmt. Wir sind in Rückstand geraten, weil Stefan Reuter den Ball vertändelt hat. Der Klaus Augenthaler rutscht noch weg bei einem Rettungsversuch und der walisische Angreifer Malcolm Allen überwand dann Bodo Ilkner. Also es sah richtig finster aus.
Oh je.
Ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten ein bisschen Angst.
Ja, ich kann mich an das Spiel dunkel erinnern. Ich weiß, dass ich geguckt habe und ich kann mich an die Szene des 2-1 erinnern. Aber das 0-1 und das 1-1, da hätte ich jetzt keine Bilder mehr im Kopf zu.
Ja, Rudi Völler schießt das 1-1, relativ früh auch noch, nach 25 Minuten. Ja, und am Ende muss es dann Kölner halt richten, ne?
Ja, ich glaube, Flanke von Littbarski, glaube von links. Und Ike Hässler nimmt ihn aber auch Volley mit links. Mit seinem schwachen linken Fuß, also schwächeren linken Fuß und platziert ins Eck und dann steht es 2-1 und das haben wir auch über die Zeit gebracht.
Das stimmt, mit dem schwachen linken Fuß so, aber schon, also auch von außen, also schon gar nicht so einfach, den dann da so reinzusemmeln, aber es hat gereicht, sonst wären wir nicht da gewesen. Ja, und die Vorbereitung war dieses Mal sehr gut eigentlich, anders als bei den Turnieren davor. Da habe ich nämlich schon mal ja so eine Folge über Toni Schumacher gemacht, was der erzählt hat. Diese Eskapaden hat es da eigentlich nicht so gegeben, weil die waren alle schon, sagen wir mal, auch in einem Alter, wo sie wussten, das wird vielleicht die letzte WM-Chance.
Okay, ja. Toni Schumacher spielst du wahrscheinlich auf 82 an, ja. Am Schluchsee, auch ja. Schlucksee getauft.
Genau.
86, weiß ich nicht von der Vorbereitung, aber da muss die Stimmung ziemlich mies gewesen sein.
Ja.
Und der Franz auch ziemlich ungeschickt sich gegenüber der Mannschaft verhalten haben, respektlos und auch ja wenig empathisch gegenüber den Spielern verhalten haben. Und da war er, glaube ich, 1990 dann schon ein ganzes Stück weiter.
Auf jeden Fall die Entwicklung von Franz Beckenbauer, überhaupt, dass der ja Trainer wurde, der ist ja ein bisschen überrascht worden. Tatsächlich begann das schon 84 nach der EM bei einem lustigen Abend mit den Journalisten an einem Tisch. Da wurde dann doch nach so ein paar Gläsern Wein wurde dann doch mal gefragt, warum es denn nicht einfach der Franz macht.
Und was hat er gesagt?
Ja, ihr seid narrisch, ihr spinnt wohl. Und am Ende, als alles schon gut voll war, dann hat der Franz irgendwie noch sowas gesagt wie, naja, wenn Not am Mann ist, kann ich ja vielleicht irgendwie helfen. Daraus hat dann die Bild gemacht, der Franz ist bereit. So einfach kann das gehen.
So, und dann wurde der Teamchef, weil er keine Trainerlizenz hatte. Und dann hat man den schönen Namen Teamchef für ihn erfunden.
Ja, man hatte ja einen super Co-Trainer mit Berti Vogt.
Aber während der WM 90 war Holger Osig dann der Trainer. Und Berti Vogt hatte da auch noch irgendwie seine
Der war auf jeden Fall auch dabei.
Der war auch dabei. Der stand dann ja 1990 schon fest als Nachfolger. Ja. Das war klar, dass er die Nachfolge von Franz antreten wird, weil Franz ja auch gesagt hatte, nach der WM 90 ist für ihn Schluss. Und dann sollte Berti übernehmen. Da wussten wir aber dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, welche trostlosen Jahre bis auf den EM-Titel 96 uns mit Berti erwarten würden.
Zur Vorbereitung noch ganz kurz zu sagen, ein kleinen Eklat gab es schon, als der Franz sich irgendwie in Jugoslawien ein Spiel angeschaut hat und nicht da war, gab es eine Mega-Party wohl im Teamhotel. Und alle haben jetzt gedacht, das gibt ein riesen Donnerwetter, wenn er wiederkommt. Aber der Franz war da, der hatte Route da irgendwie schon in Sicht und der hat das irgendwie ganz locker genommen, hat gesagt, naja, wenn sie feiern wollen, dann ist das halt so. Also es gab da irgendwie keine Probleme diesmal.
Oh, ja, okay, die Story kannte ich noch nicht. Ich weiß nur, die waren in Südtirol zur Vorbereitung, in Kaltern am See. Und ich weiß, dass später, als sie dann in ihrem Teamquartier, also während des Turniers in Erber waren, wo der Franz in seinem Turmzimmer oben logiert hat und da auch irgendwie mal, ich meine, Augenthaler und zwei, drei andere auch relativ spät zurückgekommen sind ins Teamquartier. Und da ist der Franz, glaube ich, noch runter, hat ein Bier noch mit denen mitgetrunken und gehört so jetzt aber auch alle ins Bett.
Ja, aber das gehört ja irgendwie dann auch dazu, dass man das vielleicht nicht so genau nimmt. Das war dann vielleicht auch für die Stimmung im Team dann auch ganz wichtig.
Ja, es hat auf jeden Fall dem Ganzen keinen Abbruch getan, sonst wären sie am Ende nicht mit dem Titel nach Hause gekommen.
Ja, und man muss ja sagen, es fing direkt super an.
Wenn wir das erste deutsche Spiel nehmen, ja, gegen Jugoslawien, das fing ja fantastisch an. Und mit dem vermutlich besten Länderspiel von Lothar Matthäus von seinen 150 Länderspielen war das auf jeden Fall ganz weit mit vorne mit zwei wunderbaren Toren. Das 1-0 und das 3-1 hat er gemacht. Das 3-1 erinnert mich ja so ein bisschen an das Tor von Maradona 86 gegen England.
Genau dieselbe Assoziation hatte ich auch, wo er da durchs Mittelfeld schreitet, aber auch mit einer Geschwindigkeit.
Ja, und dann das 20 Metern unten ins Eck den Ball hämmert. Das war schon, also wirklich ein super Spiel und die Jugoslawen wurden ja auch hoch gehandelt.
Geheimfavorit, ja.
Geheimfavorit und als das 2-1 gefallen ist, da sind sie auch mal kurz ein bisschen ins Wackeln geraten und dann hat Lothar aber genau zum richtigen Moment da mit dem tollen 3-1 eigentlich schon mehr oder weniger den Deckel drauf gemacht und ich glaube, der Rudi hat es 4-1 dann nachher noch gemacht zum Endstand, also das ging gut los.
Wobei man ja auch sagen muss, haben wir noch nicht erwähnt, der Kader, den wir hatten, exorbitant gut besetzt.
Ja, unfassbar, also wirklich sehr gut mit einer Mischung aus gestandenen, erfahrenen Spielern mit um die 30 bis hin zu Augenthaler, der knapp 35 war als erfahrener Libero und der eigentlich ja schon hinschmeißen wollte, weil er so Schmerzen irgendwie in der Ferse hatte und der Franz ihn aber überreden konnte und sagte, hey, Cola und Buchwald, die saugen eh alles weg und du musst dich nur als Anspielstation bereithalten als Libero und dann läuft das schon.
Man muss ja auch sagen, der war bei den Turnieren davor ja auch nicht dabei mehr. Also der wurde ja auch noch reaktiviert sozusagen. Ja. War ja auch am Ende seiner Karriere, hat ja dann ein Jahr später auch bei Bayern aufgehört. Also
ja,
das war nochmal ein Highlight.
Ja, und dann hatten wir aber ein paar Junge dabei mit Ike Hässler, der noch jung war. Auch Olaf Thon war ja noch jung, obwohl der ja schon 6 Jahre im Profigeschäft war. Der war auch erst 24.
Andi Möller war noch dabei, den haben wir auch noch. Uwe Bein im Mittelfeld, also Lothar Matthäus, Andi Brehme, Hässler, Libarski. Also im Grunde waren das ja alle Stars in ihren Vereinen.
Ja, Rudi Völler sowieso vorne, ja. Klinsmann, Kalle Riedle, also auch im Sturm super besetzt.
Und Frank Mill.
Und Frank Mill.
Naja, der war so dabei.
Der war dabei, aber er war ja nicht der Einzige, der dann nicht zum Einsatz kam. Für mich war immer, also den ja, danach Weltmeister von Werder Bremen, also Günther Herrmann.
Günther Herrmann, ja.
Also das war immer,
nur Spiele, aber auch aber Weltmeister.
Das hat man immer so ein bisschen belächelt, was eigentlich auch nicht ganz fair ist, das zu belächeln, weil das ist ja schon super, überhaupt da im Kader dabei zu sein und gehört genauso zum Team dazu, aber irgendwie so in den 90ern hat man das nicht wirklich wertgeschätzt. Dann
ja, auch bei Paul Steiner nicht, der Paul Steiner, FC, ja, quasi der Ersatzmann vom Augenthaler.
Und der mal gesagt hat, vorher für die Nationalmannschaft habe ich keine Zeit, die spielen immer mittwochs.
Naja gut, der hatte auch gar nicht mehr gerechnet, der war ja auch vorher nie dabei.
Ja.
Den hat der Franz ja auch nur mitgenommen und gesagt, der macht keinen Ärger, wenn er nicht spielt.
Ja, ja, und so Leute brauchst du eben auch, die den Kader ergänzen und dann aber bereit sind, wenn es doch mal gebraucht wird. Und ja, die wurden zum Glück fürs Team nicht gebraucht, aber sie wären da gewesen.
Ja, haben wir im Tor noch Bodo Ilkner, Raimund Aumann, Andreas Köpke, da hätte es ja jeden spielen lassen können.
Ja.
Also da hatten wir überhaupt kein Problem, anders als vielleicht dieses Jahr.
Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wenn man, also nochmal, bevor wir jetzt die deutsche Gruppe so hervorheben, gehen wir doch nochmal kurz auch aufs Eröffnungsspiel zurück, weil das war ja schon auch eine Sensation, wenn nicht das, zumindest eine Riesenüberraschung, dass Argentinien das Eröffnungsspiel gegen Kamerun 1-0 verliert.
Ja, da konnte ja keiner mit rechnen. Argentinien als amtierender Weltmeister, immer noch mit Maradona, vielleicht nicht mehr so die ganz großen Leute um ihn rum.
Ja.
Aber ich meine, mit Kamerun hat ja gar keiner gerechnet.
Ja, und die Kameruner haben da in dem Eröffnungsspiel gekämpft und teilweise auch getreten, muss man auch sagen.
Das gilt aber für das gesamte Turnier.
Ja, das ist schon heftig gewesen. Also was da teilweise für Fouls dabei waren, die nicht mal mit einer gelben Karte geahndet worden sind, wo du heute, da brauchst du keinen Videobeweis für, sofort mit Rot vom Platz gehst. Ja, das war schon nochmal eine andere Nummer. Die Kameruner haben dann auch dort zwei rote Karten bekommen, wo die Maßstäbe noch etwas anders gesetzt waren und gehen in Unterzahl 1-0 in Führung und bringen das über die Zeit.
Ja.
Und das war die erste Riesenüberraschung zum Auftakt des Turniers.
Ja, ein Kopfballtor, sagen wir mal, der war haltbar.
Der war, ja, vielleicht mehr als haltbar. Ich glaube, du hättest den gehabt.
Ich glaube, den hätte jeder gehabt. Hätte meine Oma gehabt. Aber ja, hatte ein bisschen auch so ein Geschmäckle irgendwie.
Ja, also das hat damals keiner gesagt. Und wenn man das heute sieht, dann fragt man sich schon, naja, hat dann vielleicht doch absichtlich reingelassen, aber man weiß es nicht. Also, aber es war schon ein sehr kurioses Tor, was da passiert ist. Aber Pompidou, für den war die WM auch relativ schnell vorbei, für den argentinischen Keeper. Mit dem zweiten Gruppenspiel hat er sich verletzt und ist nach 11 Minuten ausgewechselt worden. Und dann kam der Goycochea, der ein Wahnsinnsturnier gespielt hat.
War eigentlich fast der beste Mann da.
Elfmeter-Killer hat im Viertelfinale und im Halbfinale im Elfmeterschießen jeweils zwei Elfmeter gehalten. Und also das war, hört sich jetzt blöd an, aber ja fast ein Glücksfall für Argentinien, dass das so gekommen ist, weil der Goycochea wirklich ein super Turnier gespielt hat.
Ja, das war auf jeden Fall eine mega Überraschung. Der erste Favorit strauchelt schon mal.
Ja.
Und man hat ja eigentlich die Argentinier relativ hoch eingeschätzt, wo wir gerade dabei sind. Da waren ja noch so ein paar andere, auch Brasilien eigentlich, mit dem Topsturm Romario und Bebeto. Oder die Engländer.
Die Engländer, ja. Und das hat sich in der Gruppenphase dann doch teilweise ein wenig relativiert, wenn wir die Gruppen mal so durchgehen. Also fangen wir mit der Italien-Gruppe, die Gruppe A ja hatten, die nicht das Eröffnungsspiel gemacht haben. Damals war es eben noch so, dass der amtierende Weltmeister immer das Eröffnungsspiel bestreiten durfte. Italien dann ja später erst ins Turnier eingestiegen ist, ich glaube am Tag danach, aber auch direkt. Und da war es so, dass sie im ersten Spiel sich sehr schwer getan haben gegen Österreich und erst ein gewisser Salvatore, auch Toto genannt, Schillaci, ein paar Minuten nach seiner Einwechslung, relativ spät im Match, ich glaube so 78. Minute herum, das 1-0 gegen Österreich gemacht hat, was einen riesen Jubelsturm in Italien natürlich ausgelöst hat, eine große, große Erleichterung war. Und Toto Schillaci sofort zum Volksheld emporgestiegen ist, was er dann in den Folgespielen ja auch gezeigt hat und Italien die Gruppe am Ende souverän gewonnen hat. Für mich witzig war das Thema der USA in der Gruppe, die mit Italien in einer Gruppe waren, das erste Mal seit 1950 wieder qualifiziert für eine WM mit einem jungen Keeper namens Tony Miola, der hoch gelobt wurde und dann im ersten Spiel gegen die Tschechoslowakei direkt mal 5 Buden kassiert hat.
Naja, die waren dann noch nicht so weit.
Und nicht besonders gut aussah, aber am Ende hat der gute Tony Miola es doch auf 100 Länderspiele gebracht. Ich kann mich erinnern, dass dann ein Bericht über ihn auch kam, er unbedingt nach Europa wollte und die WM dazu nutzen wollte, sich für Europa zu präsentieren. Er war dann auch ganz kurz in England, ist dann aber wieder zurück in die USA, hat aber wie gesagt 100 Länderspiele im Laufe seiner Karriere gemacht und war sogar noch im Kader der USA bei der WM 2002.
Nein, so lange.
Als Deutschland dann im Viertelfinale sich ja wirklich gegen die USA ins Halbfinale gerumpelt hat. Wenn wir da Olli Kahn nicht gehabt hätten, dann wäre es böse ausgegangen. Da war aber dann Brad Friedel im Tor der USA und Tony Miola war auf der Bank.
Ja, an den Friedel erinnere ich mich, aber
Ja. Und in der Gruppe sind am Ende die Italiener und die Tschechen dann weitergekommen. Und wenn wir weiter gucken in die Gruppe B, das ist die Argentinien- und Kamerun-Gruppe gewesen.
Ja, und Sowjetunion eigentlich auch. Die galten auch als Geheimfavorit, weil sie ja 88 bei der EM ja auch top waren.
Da waren sie im Finale gegen die Niederlande, genau. Und ja, scheiden aber sang- und klanglos in der Gruppenphase aus. Und ja, Kamerun als Überraschungsteam und Argentinien auch nur als Gruppendritter, also als einer der besseren Gruppendritten, sich dann fürs Achtelfinale qualifiziert.
Ja, eigentlich kaum zu glauben, da war ja Rumänien noch dabei. An sich ja eine sehr starke Gruppe, da hatte nur keiner Kamerun irgendwie auf dem Schirm.
Genau, und die haben die Gruppe dann gewonnen.
Mit dem 38-jährigen Roger Miller.
Genau, ja, der auch, glaube ich, hat er nicht gegen Rumänien sogar auch getroffen.
Er hat 2 Tore gegen Rumänien geschossen in der Gruppenphase.
Dann haben sie gegen die Sowjetunion aber 4-0 verloren, ne? Aber das war dann egal.
Ja, bei der Sowjetunion vielleicht spielte da auch schon so das Ende des Kalten Kriegs irgendwie eine Rolle, dass da vielleicht die Motivation nicht ganz so groß war oder der Druck nicht mehr.
Und wenn wir weiterschauen in die Gruppe C, das war die Brasilien-Gruppe, die sind souverän Gruppenerster geworden. Da war aber überraschend, dass Costa Rica Zweiter geworden ist und ins Achtelfinale eingezogen ist und die Schweden und die Schotten ausgeschieden sind.
Aber bei Brasilien, die hatten ja Taffarel im Tor. Da habe ich ja immer gedacht, dass er mehr so ein Fliegenfänger. Aber der war auch sehr, sehr lange bei Brasilien im Tor.
Ja, 94 auch Weltmeister geworden dann, ne?
Und die hatten auch schon Jorginho dabei von Leverkusen, da kann ich mich auch gut erinnern. Da wollte ich ein Trikot eigentlich von haben, weil der ja auch Außenverteidiger war. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Der hat dann nachher bei den Bayern auch noch gespielt, oder?
Ja, den haben wir von Leverkusen dann verpflichtet.
Okay, ja. Ja, und die Gruppe D, die deutsche Gruppe, haben wir gerade eben das Jugoslawien-Spiel ja schon ein bisschen angesprochen. Das zweite Spiel war dann gegen
die Vereinigten Arabischen Emirate.
Genau.
Ein erwarteter Sieg.
Ja.
Ungefährdet, sagen wir mal so.
Ungefährdet in einem Regen-Sturmgussspiel, da hat es geschüttet. Und wir haben uns am Anfang schwer getan, hatten viele Chancen, haben das Tor nicht gemacht. Und bis dann irgendwann, ich weiß nicht, 35. Minute oder so, das 1-0 gefallen ist und dann war der Knoten geplatzt und dann ist es
5-1 geworden.
5-1 ausgegangen. Aber ich glaube, die Emirate hatten auch einen Grund zu feiern, weil das war das erste Tor, was sie bei einer WM erzielt haben.
Oh, ja, gut. Wir waren dann großzügig. Naja, aber dann wird's ein bisschen holpriger, fand ich. Also das Spiel Deutschland-Kolumbien.
Ja, das war jetzt kein Sahnestückchen. Das war ein ziemlich müder Kick. Dann waren die Highlights eigentlich dass man René Higuita mal 90 Minuten zugeguckt hat. Darauf haben wir uns damals gefreut.
Ja, und Carlos Valderrama war ja auch so vom Anschauen her sehr besonders.
Der dann da ja schauspielerisch in Erscheinung getreten ist und ich weiß nicht, wie lange er auf dem Platz lag, weil er dachte, wenn es unentschieden ausgeht, dann sind wir weiter. Und er da Oscar-reif den sterbenden Schwan gemimt hat. Vielleicht war es aber auch eher die goldene Himbeere, die er da verdient gehabt hätte. Also das war ja krass, da hat er gedacht, er muss ins Krankenhaus und dann stand er irgendwann wieder auf und hat weitergespielt.
Wobei man ja sagen muss, das 1-1 war ja für uns auch wichtig, damit waren wir Gruppensieger. Also es hat uns gereicht.
Genau, aber wir sind ja dann durch Lipaski spät 1-0 in Führung gegangen und das 1-1 hat uns auch gereicht. Und aber Kolumbien hat erst in der Nachspielzeit das 1-1 gemacht und nur dadurch war Kolumbien dann ja auch fürs Achtelfinale qualifiziert. Wenn sie es verloren hätten, also wenn Deutschland gewonnen hätte, wäre Kolumbien raus gewesen. Also vielleicht hat dann Valderrama doch die entscheidenden Nachspielminuten rausgeschunden durch seine Schauspieleinlage und dann ist dadurch ins Achtelfinale.
Es wäre ja auch nicht das erste Unentschieden, das Deutschland in so einem Vorrundenspiel mal fabriziert hat, sagen wir mal so.
Gehört irgendwie dazu, ist ja irgendwie auch Tradition, ne?
Ja.
Ja, das war die deutsche Gruppe, aber insgesamt haben die Spiele, vor allen Dingen die ersten beiden, natürlich schon viel Spaß gemacht. Und ja, das gegen Kolumbien war dann so ein bisschen zäh. Aber ich glaube, wir waren schon zufrieden mit der deutschen Gruppenphase.
Ja, also ich fand schon nach dem Jugoslawien-Spiel hatte man so das Gefühl, gerade weil der Lothar Matthäus da so super gespielt hat, man hatte ihm ja immer so das Fleck mal angehangen, so in großen Spielen. Da schafft er es nicht. Genau,
aber da hat das gerade in dem Jugoslawien-Spiel hat das bewiesen. Und ja, das waren auch ja insgesamt, auch wenn es vielleicht später im Turnierverlauf war, diese Bilder zu sehen, wie sie als Team aufgetreten sind, wie sie die Familien in den spielfreien Tagen zu Besuch hatten oder auch Ausflüge gemacht haben, wie Lothar da mit seiner Familie im Boot über den See gefahren ist und irgendwo auf so einer kleinen Insel im See dann da zum Mittagessen der Familie war. Er war schon ein richtiger Kapitän da, das muss man sagen.
Auf jeden Fall war er da gereift, kann man so sagen.
Ja.
Ich habe auch gelesen, er war ein rasanter Autofahrer und nachher wollten nicht mehr so viele mit ihm mitfahren.
Ah, okay.
Aber er war ja da zu Hause, er hat ja da so ein bisschen auch den Touristenführer gespielt und genau. So. Also.
Ja, das war schön. Ja, wenn wir in der Gruppenphase kurz weitergehen, also die Gruppe E, das ist eine Gruppe, die ich überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung habe mit Spanien, Belgien und Uruguay, die sich fürs Achtelfinale qualifiziert haben, die Südkoreaner raus. Und wirklich, da habe ich kein einziges Spiel vor Augen, das ich sagen kann, da kann ich mich dran erinnern. Wobei ich jetzt ein paar Mal gelesen habe, dass das 3-1 von Belgien gegen Uruguay als eines der besten Spiele des Turniers gehalten wird, aber die Gruppe, an die ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Also, das spielt ja auch für den späteren Verlauf keine große Rolle mehr. Ich erinnere mich nur, dass da einer meiner Lieblingsspieler war, den ich immer hatte, Enzo Schifo hat da noch gespielt. Und
das stimmt. Und er hat auch ein Tor gemacht in dem Spiel von Belgien gegen Uruguay.
Und Erik Gerritz war auch auf dem Platz. Das war ja auch so ein Fighter, so ein Kämpfer.
Später auch mal Trainer in Wolfsburg gewesen.
Ja.
Und was ich auch gesehen habe, wenn wir nochmal wieder eine Brücke zum anderen Sport machen, in dem Spiel Belgien gegen Uruguay 1-0 hat Leo Kleisters gemacht. Leo Kleisters, leider früh verstorben, der Papa von Kim Kleisters, der Tennisspielerin.
Ah, okay.
Ja.
Ja, dann kommen wir noch zur Gruppe England-Niederlande.
Boah, das, also.
Irland und Ägypten waren noch dabei, muss man dazu sagen.
Ja, also zwei Aspekte finde ich bei der Gruppe. Erstmal erstaunlich, dass die drei Teams England, Niederlande, Irland wieder in einer Gruppe sind, nachdem sie bei der Euro 88 auch schon gemeinsam in einer Gruppe waren, da noch mit der Sowjetunion jetzt ausgetauscht gegen Ägypten. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass diese Gruppe spielerisch, fußballerisch einfach unfassbar langweilig war.
Ja,
von diesen sechs Spielen in der Gruppe sind fünf unentschieden ausgegangen. Zweimal 0-0, dreimal 1-1 und ein 1-0 von England gegen Ägypten. Was dazu geführt hat, dass es zum Losentscheid kommen musste zwischen Irland und Niederlande, wer Zweiter und wer Dritter in der Gruppe wird. Und wer ist Dritter geworden, Tim?
Die Niederlande und treffen deshalb im Achtelfinale natürlich auf Deutschland.
Ganz genau.
Da möchte ich nur kurz sagen, die Holländer waren ja eigentlich der Riesenfavorit. 88 haben die alles an die Wand gespielt mit einem wunderschönen Fußball.
Ja.
Aber hier in dem Turnier, also da sind sie auch teilweise durch üble Fouls, da werden wir gleich noch zu kommen, richtig negativ aufgefallen. Eigentlich war das kaum zu glauben bei den Stars, gerade weil die auch alle beim AC Mailand ja spielten.
Ja, also mit Rijkaard, Rulit van Basten vom AC Mailand, die da gespielt haben. Ronald Koeman beim FC Barcelona gespielt. Ich glaube, der Bruder Erwin Koeman war auch mit im Kader. Jan Wouters ist danach erst zu den Bayern gegangen, oder war er da schon bei den Bayern?
Meine danach, ne, muss nach 90 gewesen sein, ja. Den haben wir ja auch als älteren Routinier gekauft.
Okay. An Aaron Winter erinnere ich mich.
Wie gesagt, das war auch eine top besetzte Mannschaft. Die hatten ja quasi den ganzen Kader von 88 hatten sie ja noch dabei.
Ja.
Und auch Van Basten war ja da noch nicht so irgendwie schwer verletzt oder nee, so.
Gar nicht, überhaupt nicht. Also eigentlich in Topform. Und ja, ich glaube, da kommen wir gleich zu dem Achtelfinale, wenn wir vorher die anderen Achtelfinalbegegnungen uns mal anschauen. Als allererstes Kamerun gegen Kolumbien. Für mich eins der Highlights.
Ja, das kann ich mich auch sehr gut erinnern. Wobei ich mich nur an eine Spielszene erinnern kann, wie Roger Miller vor dem herausstürmenden Higita den Ball doch so wegspitzelt an ihm vorbei und ihn dann ins Tor schießt.
Genau, also sogar vom Fuß wegspitzelt. Er wollte ihn schön austanzen, der Higita, den der Villar, der ist nicht. Und nimmt ihm den Ball weg, rennt alleine aufs leere Tor zu. Higita sprintet noch hinter ihm her, will ihm noch die Beine wegtreten. Erwischt ihn nicht und Villar macht es 2-0 in der Verlängerung und am Ende ist es 2-1 für Kamerun ausgegangen. Und Kamerun erreicht als erstes afrikanisches Team in der WM-Geschichte ein Viertelfinale.
Und der berühmte Tanz an der Eckfahne von Roger Miller.
Ja, den hat er auch zelebriert und den haben die Jahre danach auch so einige andere gerne nachgetanzt, ob es nun Brasilianer waren oder auch vielleicht ein paar mitteleuropäische Spieler, die vielleicht gern Brasilianer oder Kameruner gewesen wären.
Da war das mit der Hüfte etwas steifer. Ja,
ja, aber das war ein sehr spannendes Achtelfinale, vor allen Dingen die Verlängerung. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich sehr damals gefreut habe für Kamerun, weil irgendwie fanden wir das alle cool, dass da ein afrikanisches Team als Außenseiter.
Ich kann mich auch erinnern, in so Schulzeit, so auch dieser Hype um den Roger Miller und die Kameruner, wie locker die auch waren. Wobei, wie du eben schon gesagt hast, das waren noch echte Treter dabei.
Die konnten ordentlich zulangen, ja, genau. Ja, viele von denen haben in Frankreich auch gespielt, also so ganz unbekannt waren die ja nicht. Das war ja nicht, dass die da irgendwo in Yaoundé alle nur in Kamerun auf dem Sandplatz gespielt haben, sondern die waren auch schon in europäischen Profiligen, vorzugsweise in Frankreich, vertreten. Der Keeper Thomas Nkono hat lange bei Espanyol Barcelona gespielt. Erfahrener Mann, damals schon auch bei der WM 82 sogar schon dabei gewesen, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall lange bei Espanyol gespielt. Und deshalb so ganz unerfahren waren die nicht. Aber Roger Millar natürlich mit seinen 38 Jahren und angeblich ja irgendwie auf Anweisung des Staatspräsidenten noch nominiert worden. Der wollte eigentlich gar nicht spielen und dann zuerst als Ergänzungsspieler auch.
Ja, der Trainer wollte ihn auch nicht, also am Anfang, aber es hat sich ja gelohnt. Sie waren ja dann die unzähmbaren Löwen.
Genau. 90 Minuten konnte er nicht durchhalten, aber wenn er reinkam, war er immer für ein Tor gut und das hat er ja wirklich auch bewiesen. Das zweite Achtelfinale, Tschechoslowaken gegen Costa Rica, klares 4-1. Ich glaube, da brauchen wir nicht so lange drüber zu sprechen. Und dann kommen wir aber zu der ersten großen Überraschung, also fand ich, weil damit hätte ich damals überhaupt nicht gerechnet, nach der Leistung der Argentinier in der Vorrunde gegen Brasilien im Achtelfinale, also ja schon echt ein Kracher, Achtelfinale auch.
Ja, unglaublich, dass die da gegeneinander kommen, ist ja wie Deutschland, Niederlande auch, hat ja keiner mit gerechnet, dass die so schlecht sind, die Argentinier, oder sagen wir mal so schlecht gespielt haben.
Genau. Und sie haben auch in dem Achtelfinale nicht gut gespielt, weil das Achtelfinale haben die Brasilianer wirklich dominiert und haben also coolen Kombinationsfußball gespielt, haben sich tolle Chancen herausgespielt. Einzig das Tor ist nicht gefallen. Sie hatten mehrere Aluminiumtreffer, aber das Tor fiel nicht, sondern das fiel dann in der 81. Minute auf der anderen Seite nach einem genialen Moment von Diego, von wem sonst, der Caniggia wirklich wunderbar bedient und der macht das 1-0 für Argentinien und dann sind die Brasilianer nach Hause gefahren und sie wussten gar nicht warum.
Tja, im Nachhinein gab es ja noch einen Skandal um dieses Spiel, die sogenannte Bidonazzo-Affäre, weil dem, wie sich nachher herausgestellt hat, dem Brasilianer Branco Beruhigungsmittel mit einem Getränk verabreicht wurden, und zwar Rohypnol, also Roofies, hat man da quasi in das Trinkwasser gemischt. Das hat der Maradona später selber in einem Interview zugegeben, dass der Betreuer Galindes, der hatte mehrere Flaschen. Wenn man das im Video ansieht, sieht man auch, dass die unterschiedliche Farben hatten. Und dann wird den Brasilianern das angeboten, die trinken das.
Das ist echt krass. Also das kannte ich nicht, die Story. Die ist mir echt neu. Aber das ist schon heftig. Also
naja, der Trainer Carlos Bilardo, der war sehr verrufen. Also ich konnte das auch nicht, aber der muss schon als Fußballer ein echter Treter gewesen sein, der auch Nationalspieler war und es gibt immer das Gerücht, dass der Stecknadeln dabei hatte, um die Gegner damit zu stechen und die auch zu provozieren. Also der gilt so als der Schurkentrainer der 80er, 90er Jahre. Da wird wohl was dran gewesen sein.
Wahnsinn. Und das ist jetzt vielleicht unfair, aber ich muss gerade in dem Moment an Diego Simeone denken.
Naja.
Also deshalb sage ich auch, das ist unfair, der Vergleich. Und ich will ihn auch gar nicht mit ihm vergleichen, aber wurde das gerade so erzählt, weil Diego Simeone natürlich auch ein sehr impulsiver Typ ist. Aber ich glaube, sowas wird er sich in der heutigen Zeit nicht trauen.
Ich glaube, dass der in Wirklichkeit auch ein fairer Sportsmann ist.
Das kann gut sein.
Nur emotional und er wirkt immer so natürlich auch so, als würde er alles tun, um zu gewinnen.
Ja, mein Papa würde sagen, ein Giftzwerg.
Naja, war ja auch ähnlich gespielt, hat er ja auch.
Ja, genau. Ja, das war dann eben so, dann war für die Brasilianer das Turnier vorbei. Die Argentinier haben sich, sie wussten vielleicht selber nicht wie, aber bis ins Viertelfinale erstmal durchgemogelt. Und das war das Nachmittagsspiel und an dem Tag abends kam es dann zu Deutschland, Niederlande und da kann ich mich auch an den Tag selber gut erinnern.
Ich auch.
Und ich weiß, dass ich so am späten Vormittag, es war ein Sonntag, mit meiner Mutter auch zusammengesessen habe und ich hatte große, große Sorge, dass Deutschland ausscheiden wird nach dem Halbfinale 88 und ich dachte, oh, gegen Holland und das geht schief. Und meine Mutter hat es nun wirklich keine Ahnung von Fußball, aber die war total entspannt, dachte, mach dir mal keine Sorgen, die gewinnen heute. Ich so, ja, okay, wenn du das so sagst, das nehme ich gerne.
Ja, bei uns war es auch sehr entspannt, weil wir haben den Tag am Pool verbracht. Wir waren in Italien, in Bibione, auf einem Campingplatz mit Hotel und da waren sehr viele Holländer und es gab eine Poolbar und zum Abend hin wurde die eigentlich geschlossen, aber an dem Abend wurde ein großer Fernseher da reingerollt und es wurde dann eine deutsch-holländische Feier gemacht und ja, sagen wir mal so, die Stimmung kippte relativ schnell, als das Spiel begann. Aber die Holländer waren auch sehr selbstbewusst. Also die waren auch schon mit Fahnen bewaffnet. Da hatten wir noch keine Fahne.
Ja.
Wir haben sie dann nach dem Spiel, haben wir eine Fahne gekauft.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und wenn wir da zu dem Spiel kommen oder auch vorher, also auch das hat ja in Mailand stattgefunden. Und das war ja wie ein kleines Derby Inter gegen AC, wie wir es ja gerade eben schon gesagt haben, mit der deutschen Inter-Achse gegen die holländische Milan-Achse. Und ein Riesen-Run auf die Tickets mit Fans, die dann noch da vor den Kassenhäuschen irgendwie auf der Wiese übernachtet haben, um irgendwie an Tickets zu kommen. Große Sorge auch vor Ausschreitungen, was dann zum Glück nicht passiert ist. Aber mit einem ja doch sehr furiosen Beginn, einem völlig überforderten argentinischen Schiedsrichter. Und ja, wie du gerade eben schon sagst, also die Holländer haben losgelegt wie die Feuerwehr in dem Spiel. Und also wir könnten eine ganze Folge, glaube ich, über das Spiel sprechen und hatten gute Möglichkeiten zu beginnen.
Sehr aggressiv,
habe ich gesagt. Sehr aggressiv und haben auch da schon angefangen zu treten, muss man auch sagen. Also haben 2-3 Fouls da in den ersten 20 Minuten auch schon hingelegt, wo du locker hättest gelb geben können, wo nichts passiert ist, bis Rijkaard dann in der 20. Minute Rijkaard den Rudi mal ja als Bein ordentlich stehen lassen und hat dafür gelb bekommen, also völlig zu Recht auch gelb, hat es dabei aber ja nicht belassen und wurde dann zum Lama.
Ja, die Spuckaffäre.
Ja, und ich glaube, die ist ja jedem wirklich also geläufig und natürlich regt der Rudi sich auch völlig zu Recht auf, beschwert sich beim Schiedsrichter, was passiert.
Er kriegt gelb.
Kriegt selber gelb, weil er sich beschwert, dass Rijkaard ihn angespuckt hat, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Und unmittelbar der Freistoß, der aus dieser Szene heraus dann eben ausgeführt wurde, mit einer Flanke in den 16er, ja eher in den 5er, den pflückt sich der Van Breukelen und Rudi springt noch so halb an ihm vorbei und Van Breukelen versucht noch ihn zu treten im Liegen, steht dann auf.
Beschwert sich.
Rijkaard zieht irgendwie dem Rudi am Ohr. Klinsmann versucht dem Rudi zu helfen. Ein Böllerschlag im Hintergrund auch noch. Das hat dann auch nochmal die Atmosphäre angeheizt. Und was passiert? Was macht der Schiedsrichter?
Er gibt erstmal beiden Rot.
Beiden Rot.
Weil der Völler sich natürlich berechtigterweise voll aufregt. Ich glaube, dass der Schiedsrichter nicht gesehen hat, der war ja wirklich überfordert, dass der Rijkaard den ja auch so am Ohr gezogen hat.
Ja, ich glaube, das hat er auch nicht gesehen. Und Karl-Heinz Rummenigge sagte nur, das ist ein Skandal.
Ja, da hat er sich richtig aufgeregt.
Ja.
Und das war ja mit Heribert Fassbender.
Genau. Ja, und dem Weg, also Rudi war erstmal fassungslos, dass er vom Platz gestellt wurde und will dann aber brav seines Weges gehen. Und da kommt Rijkaard von hinten an und spuckt ihm nochmal in die Haare.
Unglaublich. Also er würde ja heute monatelang gesperrt werden.
Ja.
Sowas von grob unsportlich.
So, und rennt dann vor Rudi weg, der Rijkaard, in Richtung Kabine. Rudi läuft hinterher und das, was dann die Kameras nicht gezeigt haben, was aber wohl passiert sein muss, also wir waren jetzt beide nicht selber dabei, aber man hat es ja mehrfach gehört, die beiden müssen sich dann da noch ein bisschen gekloppt haben in der Kabine.
Ja, Wolfgang Niersbach schildert das so, er war nämlich dann in diesem Gang und der Rudi Völler fragt den natürlich völlig aufgebracht, was eigentlich mit ihm los wäre und der soll dann auch wieder zum Spuck angesetzt haben und der Rudi Völler verpasst ihm dann eine.
Zu Recht.
Und dann,
Entschuldigung, wenn das so, wenn ich das so sage.
Völlig zu Recht.
In dem Fall wirklich
und
zu Recht.
Und der Rijkaard, der dann gibt es eine Handgreiflichkeit, da kommen auch andere dazu und der versteckt sich dann in der Kabine und der Völler ist dann hinter ihm her. Also es muss noch richtig abgegangen sein. Aber im Grunde war ja diese beiden Platzverweise für uns günstig. Da kippte das ganze Spiel.
Genau in unsere Richtung. Und also gerade, also Klinsmann hat da ein Bombenspiel gemacht. Ja. Also das Spiel, was Lothar gegen Jugoslawien hatte Jürgen Klinsmann in dem Spiel gegen die Niederlande und nicht nur er, sondern auch unser Diego.
Ja, Diego Buchwald.
Er hatte einen Traumtag und dann fällt in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, das 1-0 durch Klinsmann.
Ja, mit dem Übersteiger vom Buchwald.
Genau. Also das hatte ich vorher noch nie gesehen, dass der überhaupt einen Übersteiger konnte. Ich hatte vorher immer Angst, wenn der am Ball ist, nur grätsch irgendwie weg. Aber bitte spielt Guido Buchwald nie an, dass er irgendwas Spielaufbauendes machen soll, weil ich immer dachte, der kann nur Fehlpässe spielen, dass der auf einmal einen Übersteiger macht und Tore vorbereitet. Das kannte ich vorher nicht.
Hat ja auch keiner vermutet, dass der 7 Spiele machen wird, alle Spiele macht und auch quasi in der Form seines Lebens war. Und ich habe auch immer gedacht, also, dass der überhaupt spielt. Ein bisschen ist das so wie 96 Dieter Eils. Also ja, auch einer, ja, der am Ball nichts kann, aber im Grunde für die Mannschaft super wichtig war. Wobei, noch ganz kurz, dieses Diego hatte er in der Mannschaft schon vorher, diesen Spitznamen, weil er im 5 gegen 2 auch schon mal so ein paar Tricks gemacht hat. Da wären die anderen alle erstaunt gewesen, dass er da mithalten konnte.
Hat er heimlich trainiert noch vor.
Heimlich.
Ja, also hat er uns auf jeden Fall alle überrascht und also das war ein so stimmungsgeladenes Spiel und dann macht Andi Brehme in der 85. Minute das vorentscheidende 2-0 da von der 16er Kante ins lange Eck, aber vorher gab es ja noch
Chancen,
also den Pfostenschuss von Klinsmann, wo der aus vollem Lauf von 20 Meter abzieht, das Ding an den Pfosten prallt, Litti große Chancen auch gehabt, also da waren ein paar Dinger mit dabei und es war ein sehr, sehr verdienter Sieg mit ganz vielen Emotionen. Also im Elfmeter noch für die Niederländer in der 89. Minute. Also auch was, wirklich was für ein Geschenk. Also da hat der Kohler gar nichts gemacht gegen Van Basten. Der fällt und dann gibt es noch einen Elfmeter. Machen sie noch 2-1, war am Ende egal. Im Nachgang auch Trüllet gesagt, er ist zu Recht ausgeschieden. Also der war dann doch so reflektiert und fair auch. Dann gesagt hat, ja, das war in Ordnung so.
Also das Spiel war auch mehr als eine Rivalität, da war ja schon fast Hass.
Das war richtig heftig und das ist schwer, diese Emotionen jetzt auch, ne, mit unseren Worten irgendwie wiederzugeben. Man muss das eigentlich nochmal anschauen. Ich habe mir das Spiel vor ein paar Jahren nochmal in kompletter Länge angeschaut und fand das schon faszinierend. Aber um diese Emotionen, die da auf dem Platz und auf den Rängen auch waren, das war schon was ganz Besonderes und da war sehr, sehr viel Feuer drin.
Also dieses Spiel hat sich auf jeden Fall eingebrannt. Also das fand ich auch für mich eines der tollsten Spiele, die ich je gesehen habe. Natürlich auch mit der Atmosphäre natürlich und dass die Holländer dann schön eingepackt haben alle und wir mit dem Autokorso durch Bibione gefahren sind.
Das ist natürlich für dich nochmal eine besonders schöne Erinnerung, da den Holländern auch mal winken zu können, die wahrscheinlich sehr selbstbewusst da vorher auf dem Campingplatz auch
auf jeden Fall
sind und dann ja ganz still und leise waren. Und ja, das ist auch für mich eins der Spiele, die ich immer hervorheben würde, wenn man mich so nach den Top-Spielen fragen würde, die ich so gesehen und erlebt habe.
Und es war auch wirklich eins der besten Spiele der WM. Also allein von den vielen Torschancen und auch die Geschwindigkeit, mit der gespielt wurde, also es war richtig gut.
Ja, weil es war ja insgesamt eine sehr defensiv geprägte WM.
Ja, die wenigsten Tore aller Zeiten.
Genau, mit wenigen Toren. Ich meine, ist das auch 2-1 ausgegangen, aber das war halt ein Spiel, wo viele Torchancen kreiert worden sind, wo viele Tore umsehen waren, wo es einfach spannend war, weil es hin und her auch ging und auch wir hätten uns am Anfang nicht beschweren dürfen, wenn die Holländer in Führung gegangen wären. Freudigen Ergebnis mit uns und ich weiß, im Zwischenfall kann man es ja nicht nennen, mit dem Ereignis der beiden roten Karten und dem kuriosen Schiedsrichterverhalten.
Wir können damit leben.
Rudi Völler hat leider nie die Gelegenheit gehabt, mit dem Schiri später nochmal zu sprechen. Das hat er gerne mal wohl getan, aber er weiß bis heute nicht, warum er eigentlich vom Platz gestellt worden ist.
Ja, hat ihm nicht geschadet.
Genau.
Er hat ja auch nur ein Spiel dann ausgesetzt. Ne?
Genau, ist nur ein Spiel gesperrt worden und saß auch in der zweiten Halbzeit frisch geduscht auf der Tribüne im Giuseppe-Merzer-Stadion mit Wolfgang Niersbach und der ganzen DFB-Entourage. Da saß er dann da im Trainingsanzug und hat das tolle Spiel von der Tribüne aussehen können.
Da gibt es ja auch die lustige Geschichte, dass er ja wegen dieser roten Karte musste er ja nach Rom und zur Anhörung der FIFA und da hat er den Lothar gleich mitgenommen, so als Unterstützung. Und überraschenderweise haben die es dann nicht rechtzeitig wieder zum Flughafen geschafft und haben sich einen schönen Abend in Rom gemacht. In der schönen Pizzeria haben sie dann da das Ganze noch ausklingen lassen. Also so schlimm war das dann auch nicht.
Und gut, dass eine Woche Zeit war zwischen Achtelfinale und Viertelfinale. Dann konnte Lothar an dem Abend auch mal zwei Gläser Wein in Rom im Rudi trinken. Und das hat dem Ganzen dann auch nicht geschadet.
Ja, dann haben wir noch Jugoslawien als Achtelfinale.
Die haben gegen die Spanier eine Verlängerung gewonnen, ne? 2-1, und Stojkovic hat beide Tore gemacht für die Jugoslawen.
Ja, ich finde, da wurde der so zum Star, ne? Der Stojkovic.
Ja, sonst habe ich an das Spiel keine großen Erinnerungen. Irgendwie die Spanier sind mir in dem Turnier auch nicht groß aufgefallen oder auch hängen geblieben. Also Jugoslawien dann eben im Viertelfinale, Spanier sind nach Hause gefahren. Bei Irland gegen Rumänien, an das kann ich mich wiederum erinnern. Das war so ein Nachmittagsspiel auch. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie Montag oder Dienstag. Das ging ins Elfmeterschießen. Ich kann mich an den Kommentar von Gerd Rubenbauer erinnern.
Okay.
Der fragte, wird das die lange Nacht von Genua im Elfmeterschießen, weil die Schützen alle getroffen haben und erst der insgesamt 9. Schütze dann an dem irischen Keeper Pat Bonner gescheitert ist. Und ja. Da fragte er vor, nur deshalb, daran kann ich mich erinnern, warum auch immer, in diesem Kommentar von Gerd Rubenbauer, wird das die lange Nacht von Genua? Dabei war es nachmittags 17 Uhr Anpfiff, also war es so
ja, für die war's schon.
Halb acht oder kurz vor acht. Und er dachte, es gibt ein sehr langes Elfmeterschießen. Nee, es war dann aber auch nach 10 Schützen vorbei und die Iren sind mit 5-4 ins Viertelfinale eingezogen. Hatten wir Italien, Uruguay schon?
Ah, nee.
Hatten wir noch nicht, genau. Die haben 2-0 gewonnen, die Italiener. Schilacci hat ein Tor gemacht zum 1-0. Ansonsten auch kein super spektakuläres Spiel. Und die Engländer gewinnen gegen die Belgier in der Verlängerung. 119. Minute, David Platt macht den Siegtreffer für England.
Ja, England immer wieder, hat man immer gedacht, ja, diesmal würden sie was reißen, aber naja, wir werden sehen.
Wir werden sehen, denn es geht dann im Viertelfinale weiter.
Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Viertelfinale kommen. Du hast ja eben gesagt, es gab eine Woche Zeit dazwischen. Ja. Da gab es noch das Beben von Erba.
Oh ja.
Christoph Daum und sein Rauswurf beim FC. Kann man sich heute nicht vorstellen, mitten in der Konzentrationsphase quasi auf das Viertelfinale, fährt der Vorstand vom 1. FC Köln dahin, weil ja auch Christoph Daum in Italien war, besucht den erstmal, teilt ihm das mit. Und dann fährt man noch ins Mannschaftsquartier, um den FC-Spielern das auch noch direkt mitzuteilen, den Rauswurf vom Christoph Daum. Und überraschenderweise in diesem Teamhotel waren ja die Journalisten alle mit dabei. Sehr sinnig ist, auf der Terrasse zu machen, sodass der Express es mitbekommt, RTL es mitbekommt. Ja, und dann gab es da eine Pressekonferenz, wo dann noch gesagt wird, wir trennen uns von Christoph Daum, der Arzinger Bolten damals noch.
Ach krass. Also ich kann mich erinnern, dass ich das damals im Radio gehört habe und war total erstaunt, das kann doch gar nicht sein, warum entlassen die denn jetzt den Daum und das mitten irgendwie in der Sommerpause und während der WM. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, was da los ist.
Ja, also der Arzinger Bolten wurde ja massiv dafür kritisiert, der ganze FC-Vorstand, weil man das ja nicht verstanden hat. Man muss dazu allerdings sagen, dass der Christoph Daum quasi in einem Alleingang, der war ja nicht nur Trainer, sondern auch Manager, den Verkauf von Ike Hässler zu Juve vorangetrieben hat und möglicherweise davon auch selber etwas gehabt hat. Auf jeden Fall, der Christoph Daum hat das dann verhandelt, den Wechsel vom Ike Hässler. Der wollte nämlich eigentlich zu Rom, zum Rudi Völler, damit er nicht so alleine ist.
Okay.
Aber Juve hat mir Geld geboten und das hat der Christoph Daum dann klammheimlich ohne den Vorstand vom FC gemacht. Naja, und ob es da nicht noch andere Probleme gab, die später beim Christoph Daum aufgetreten sind. Der Arzinger Bolten hat später mal im Interview gesagt, er hätte sich dann später nach der Koks-Affäre sehr bestätigt gefühlt.
Okay. Ja, aber unfassbar, dass die da das in Italien gemacht haben. Siehst du, und das hatte ich auch nicht mehr präsent. Ja, und das Viertelfinale wurde eröffnet zwischen Argentinien und Jugoslawien.
Da habe ich keine besondere Erinnerung.
Ich kann mich erinnern, dass es in Florenz stattgefunden hat, das weiß ich noch. 0-0 nach Verlängerung und Elfmeterschießen. So, was passiert? Erster Schütze von Jugoslawien, nachdem Argentinien den ersten Elfmeter verwandelt hatte. Stojkovic, was macht er? Schießt an die Latte, verschießt. Ja. Dann trifft Buruchaga zum 2-0. Prosinecki trifft für die Jugoslawen und dann kommt Diego und verschießt selber.
Kaum zu glauben.
Ja, Diego Maradona verschießt. So war dann alles erstmal wieder in der Reihe, weil dann auch die Jugoslawen zum 2-2 ausgleichen können. Dann kommt der nächste Argentinier mit Trollio, der schießt an den Pfosten, sodass ja die Karten eigentlich bei den Jugoslawen lagen. Und dann kommt Goikoetxea Und
der Elfmetertöter
hält die beiden Elfmeter danach. Argentinien trifft zwischenzeitlich zum 3:2 und dadurch, dass Goycochea den letzten Elfmeter auch hält, sind die Argentinier dann ins Halbfinale eingezogen. Wieder wenig ruhmreich nach der Gruppenphase, nach diesem 1-0 gegen Brasilien, jetzt 0-0 gegen Jugoslawien und im Elfmeterschießen dann ins Halbfinale. Ich möchte nicht wieder sagen gemogelt, aber vielleicht so ein bisschen doch, auf jeden Fall nicht spielerisch überzeugt.
Nee, deshalb hatten sie auch den Sieg nachher nicht verdient.
Ja, genau. So, was machen die Italiener in Rom? Volles Olympiastadion gegen Irland. Klassisches italienisches Ergebnis. 1-0. Wer macht die Bude?
Toto Schilacci.
Wer natürlich. Denn sonst? Wer sonst? So, und ich glaube, mehr gibt es zu dem Viertelfinale zwischen Italien und Irland dann an der Stelle auch nicht zu sagen.
Ja, die Iren, sagen wir mal, für die war das ja ein großer Erfolg.
Ja, das auf jeden Fall. Also, das muss man sagen.
Mit Jackie Charlton als Trainer.
Der sehr, sehr, sehr beliebt war, auch in Italien während der WM, auch bei den Italienern und den Italienerinnen. Ja, wirklich, okay. Die sehr für ihn geschwärmt haben, wegen seiner blauen Augen und der buschigen, blonden Augenbrauen.
Aha, ja. Da weißt du aber mehr. Ich weiß nur, dass er beim Papst war. Da hat er sich vorher extra für sein ganzes Team eingesetzt und ist dann während der Messe eingeschlafen.
Ja, gut. Okay. So, und dann sonntags, genau eine Woche später, nach dem Achtelfinale Deutschland gegen Niederlande, eine Woche danach, wieder in Mailand, haben wir gegen die Tschechen gespielt.
Ja, da haben wir uns schwer getan, sagen wir es mal so. Es war ein Arbeitssieg.
Das war ein Arbeitssieg. Der Franz hat gekocht. Der Lothar macht das 1-0 durch einen Elfmeter, der solide geschossen war, den wir aber übrigens Jahre später fortlaufend im Fernsehen gesehen haben. Timmy, kannst du dich erinnern, warum?
Nein, überhaupt nicht.
Da gab es die Kampagne Keine Macht in Drogen.
Ach, und da kommt das vor.
Da kommt das vor, da haben sie dann immer so welche gezeigt, die irgendwie eben am Feiern war und auch was mit Drogen war und dann immer wieder das Bild geschnitten wurde zu Lothar, wie er sich konzentriert auf den Elfmeter und am Ende den Elfmeter verwandelt. Und das war über mehrere Jahre der Spot von Keine Macht in Drogen, dieser Elfmeter. Und auch nur deshalb hatte ich den noch genauso im Kopf präsent, auch wie er den geschossen hat. Vollspann, rechts, halb hoch, also solide geschossen, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Aber der Franz ist explodiert, weil
total
die Tschechen dann ab der 70. Minute in Unterzahl waren. Es war brüllend heiß in Mailand und er hatte ausgegeben, geht nicht mehr in die Dribblings, sondern spielt den Ball hin und her. Und was ist passiert? Sie sind in Dribblings gegangen und ja. Hat die Anweisung gegeben, den Jürgen Klinsmann gar nicht mehr anzuspielen, weil der sich da verzettelt hat. Anstatt den Ball wieder zum Mitspieler zu geben, ist er da in die 1-zu-1-Situation gegangen. Da hat er wirklich geflucht.
Er hat getobt.
Also wirklich.
Und er hat auch noch nach dem Spiel getobt und sich so über den Klinsmann aufgeregt, dass er in die Kabine gegangen ist, den Eiskübel weggekickt hat. Und dann jeden angeraunt hat, der so seinen Weg kreuzt. Und wie du schon gesagt hast, er hat es auch einen Grottenkick genannt. Alle waren total happy eigentlich in der Kabine, bis der Franz kam.
Bis der Franz kam. Beinahe, also Rudi Völler war ja gesperrt im Viertelfinale aufgrund der roten Karte im Achtelfinale. Beinahe hätte Rudi das Halbfinale auch verpasst, weil Franz ihm beinahe die Nase gebrochen hätte, weil er die Tür so aufgedonnert hat und der Rudi direkt dahinter gestanden haben muss und da ihn haarscharf verpasst hat. Und wenn er ihn da getroffen hätte, sagte Rudi, wäre die Nase erstmal platt gewesen.
Zum Klinsmann hat er gesagt, du bist nicht Pelé, du bist nur der Klinsi.
Ja.
Ja, aber immerhin, das hat auch gereicht.
Und dann hat er aber ein super Interview direkt nach dem Spiel gegeben, wo man ja gar nicht wusste, also man hat gesehen, dass er etwas unentspannt in die Kabine gegangen ist und so ein bisschen vor sich hingezetert hat, aber ich hätte damals nicht gedacht, dass er so gekocht hat und dann musste er raus zum Interview und alle waren in Sorge, dass er da auch vor der Presse völlig explodiert.
86 wäre das so gewesen.
Und da hat er ein ganz ruhiges Interview gegeben und hat das sehr sachlich alles wiedergegeben und hat am Ende nur gesagt, dass er halt nicht ganz zufrieden war, wie die Mannschaft sich dann nach dem Platzverweis präsentiert hat und die taktischen Maßgaben nicht so umgesetzt hätten, wie er das eigentlich im Team mitgegeben hat. Und da wurde er nochmal gefragt, was er denn genau jetzt zum Team gesagt hat. Das wird er jetzt nicht nochmal wiederholen wollen. Aber jetzt wären sie im Halbfinale und alles wäre doch gut. Und in der Kabine muss es so gewesen sein, dass der Andi Bremer wohl dann irgendwann gesagt hat, jetzt sag mal, Franz, jetzt lass uns doch mal freuen, wir sind doch im Halbfinale, jetzt ist mal gut. Und danach muss der Franz sich wohl auch so ein bisschen wieder...
Er hat sich gefangen.
...eingekriegt haben und... irgendwie der Niersbach hat den Klinsmann auch noch gefragt, ob er nochmal ein Gespräch arrangieren soll. Und das Klinsmann wohl gesagt, ach, was hat der Franz doch schon längst vergessen.
Ja, das war ja, glaube ich, auch so, dass der Franz da nicht lange gegrollt hat oder so.
Ja, musste mal raus und war vielleicht auch gut, genau so ein Spiel zu haben und auch mal so eine Leistung in so einem Spiel zu haben, wo du es dir ein Stück weit erlauben konntest, weil du die 1-0-Führung im Rücken hattest, einer mehr warst und es am Ende auch gereicht hat und dann kommt sowas in einem Turnier ja auch mal vor.
Tja, auf jeden Fall waren wir im Halbfinale und da wartet unser Erzfeind oder sagen wir mal so der Erzrivale England.
Ja, die mussten sich aber ja erstmal gegen Kamerun durchsetzen und sind da auch über die Verlängerung gegangen, nachdem Kamerun zwischenzeitlich mit 2-1 geführt hat. Lineker dann noch per Foul-Elfmeter auch in der regulären Spielzeit ausgeglichen hat und dann in der Verlängerung wiederum auch per Foul-Elfmeter das Weiterkommen ins Halbfinale den Engländern gesichert hat und die Kameruner doch etwas geknickt, aber am Ende auch sehr, sehr stolz über dieses Turnier und auch noch eine Ehrenrunde, meinte ich, gedreht haben und sich verabschiedet haben von den Fans nach dem Turnier.
Ja, wenn sie es ins Elfmeterschießen geschafft hätten, hätten sie wahrscheinlich gewonnen, weil England gewinnt ja kein Elfmeterschießen.
Genau, und da gibt es auch noch die Geschichte, dass das deutsche Team das Viertelfinale wohl auch gemeinsam dann im Teamhotel angeschaut. Und da muss es so gewesen sein, dass da die Sympathien zunächst mal doch klar für Kamerun waren, weil irgendwie hat das unseren Jungs auch gut gefallen, was die da auf dem Platz gemacht haben, bis der Franz dann gesagt hat, sag mal, gegen wen wollte er denn eigentlich spielen im Halbfinale und dann denen erstmal bewusst wurde, ah ja, okay, wenn Kamerun gewinnt, dann müssen wir gegen Kamerun spielen. Und das wollten unsere Jungs wohl dann doch nicht so gerne und waren am Ende dann nicht so ganz unglücklich darüber, dass England ins Halbfinale eingezogen ist. Und dann kommen wir zum ersten Halbfinale zwischen Argentinien und Italien.
Ja, eigentlich, was für ein Duell eigentlich. Aber sagen wir mal so, es war zu vermuten, es fallen nicht so viele Tore, ne? Bei den Abwehrmeistern.
Ja, genau, das war das eine. Und ich erinnere mich auch, so wenig mir das Spiel von Argentinien in der Gruppenphase und auch da in den K.O.-Spielen gefallen hat und ich durchaus mit den Italienern mich freuen konnte in den Spielen davor und diese ganze Stimmung, die da in dem Land herrschte, ich mit sehr viel Interesse und Freude auch verfolgt habe. So sehr war ich in diesem Halbfinale für Argentinien, weil ich dachte, boah, gegen Italien, wenn wir ins Finale kommen, gegen Italien wird das ganze Stadion gegen uns sein und gegen die werden wir keine Chance haben. Aber wenn Argentinien ins Finale kommt, die haben sich da so hingerumpelt bisher. Da haben wir noch eine Rechnung offen von 86. Diesmal wird's klappen. Deshalb, ich habe so doll Argentinien die Daumen gedrückt in diesem Halbfinale.
Die waren ja quasi wie wir 86. Da haben wir uns bis ins Finale gerumpelt.
Genau. Ja, und dann war es so, dass die Italiener relativ früh in Führung gegangen sind. Auch wieder, wer sonst als Toto Schillaci macht das 1-0 für die Italiener und die Argentinier gleichen in der zweiten Halbzeit aus durch ein Tor von Caniggia, wo Walter Zenga aber auch nicht so ganz glücklich aussah bei dem Gegentor.
Ja, der war ja auch schon im gewissen Alter. Walter Zenga hat ja auch ewig gespielt.
Ja, wobei der war 30, ne? Also der war eigentlich im besten.
Ach, da war der noch gar nicht.
War noch im besten Torwartalter, aber gefühlt war schon lange dabei, ja. Ja, so genau, ich kann mich ja, bei dem Tor sah er auf jeden Fall nicht ganz glücklich aus. Und ja, dann ging das ins Elfmeterschießen. Und es kam auch da, wie es kommen musste, mit Goicoechea. Die letzten beiden Elfmeter der Italiener hält er von Donadoni und dann von Aldo Serena. Und dann war Argentinien im Finale.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Aber keiner wusste eigentlich, warum sie bis ins Finale geschafft hatten. Aber sie standen im Finale. Und das war dann übrigens an einem besonderen Tag, Tim. Deutschland gegen England, das war nämlich an deinem Geburtstag.
Ja, am 4. Juli. Hatte auch schon schlechte Spiele, an die ich mich erinnern kann.
Oh ja, wenn wir ins Jahr 2006 gucken, 4. Juli, ja. Haben wir ein Halbfinale verloren.
Ja, spannend gegen England. Aber spannend war auch erstmal die Aufstellung von Deutschland.
Oh ja.
Und wir spielten ohne Pierre Lebarski. Plötzlich spielte Olaf Thon aus heiterem Himmel.
Und das fand Litti, glaube ich, nicht so cool, ne?
Nee, der war ziemlich außer sich. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, waren die ganzen Journalisten ja auch mit im Hotel. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Wand an Wand quasi mit den ganzen Übertragungswagen und den ganzen Leuten. Und Rolf Töpperwien, der hat das mitgekriegt. Und die wollten eigentlich schon einpacken mit dem Kameramann. Hat dann gesagt, ah, wir bleiben noch ein bisschen. Und die holen dann den Litti dahin und der packt dann auch so richtig aus. Er kann das überhaupt nicht verstehen und die ganze Harmonie, das könnte man alles vergessen. Und regt sich tierisch auf, nur mitgekriegt hat das ja niemand, weil niemand hat das Interview gesehen.
Ich wollte gerade sagen, das Interview kenne ich gar nicht.
Ja, der Rolf Töpperwien, der wollte noch die Aufstellung abwarten, ob das auch alles wirklich so kommt. Und dann bekommt das der Wolfgang Niersbach ja mit als Pressesprecher des DFB. Und der hat dann einfach mal beim ZDF angerufen und hat dann gesagt, also wenn ihr mit uns noch zusammenarbeiten wollt, dann wird das nicht veröffentlicht.
Okay.
Und der Rolf Töpperwien, der war dann auch völlig erstaunt, dass dann dieser Bericht gar nicht kam, den er ja so heiß gestrickt hat und auf den er so stolz war. Keiner hat das gesehen. Littis Wutanfall blieb erstmal geheim. Und sagen wir mal so, der Olaf Thon hat das auch gut gemacht.
Der hat das gut gemacht. Der hat sogar einen Elfmeter nachher im Elfmeterschießen verwandelt. Also
der wollte auch. Der ist extra. Am Ende des Spiels hat er sich direkt in die Nähe vom Franz Beckenbauer begeben, hat gesagt, Franz, schieß ich? Ich will einen schießen.
Ich weiß, Stefan Reuter wollte nicht. Den hat er auch gefragt. Der hat gesagt, besser nicht. Und also Bremer, Matthäus war klar, dass die schießen, aber jetzt nehmen wir das ja vorweg schon beim Elfmeterschießen. Es ging ja vorher los mit einem Freistoßtor von Andi Bremer, Peter Schilten im Tor und das war kein gewöhnlicher Freistoß, sondern der wurde so kurios abgefälscht, dass es eigentlich ein harter, flacher Schuss war, der so abgefälscht wurde, dass er zur Bogenlampe wurde, der Peter Schilten so ein paar Schritte nach hinten taumelte, nach hinten umfiel und der Ball... Und er beide im Tor lagen und das 1-0 für Deutschland stand. Das sah sehr unglücklich aus.
Da fällt einem vieles ein zu englischen Torhütern, aber Peter Shilton war schon lange im Tor und auch ein großer Torwart. Vielleicht nicht der fitteste, sagen wir es mal so.
Ja, und der war, glaube ich, schon ein bisschen älter, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja. Der war 40, ja. Also jetzt aus unserer Sicht schon wieder jung, aber im Fußballeralter, also wie Manu Neuer jetzt. Also
sag ja, der Manu. Ne? Ja. Meine letzte Folge war über Uli Stein, der hat mit 42 und 5 Monaten noch gespielt.
Ja, da sah er nicht ganz glücklich aus. Lineker gleicht aus. Da weiß man bis heute nicht, wer trägt die Schuld. War es Augenthaler oder Kohler? Wenn man sich das ansieht, beide taumeln so ein bisschen da durch den 16er und schlagen am Ball vorbei. Und Lineker bedankt sich und macht es 1-1.
Was mich in Erinnerung geblieben ist, Rudi Völler war schon früh verletzt.
Genau, er durfte wieder spielen. Musste aber in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden und dafür kam Karl-Heinz Riedle.
Ja, auch kein schlechter Tausch.
Ne, überhaupt nicht. Und Karl-Heinz Riedle hat nachher auch im Elfmeterschießen seinen Elfer verwandelt. Ja, dann ging es in die Verlängerung, die doch ganz schön flott war, weil beide nochmal einen Pfostentreffer in der ersten Hälfte der Verlängerung, die Engländer nochmal so halblinke Position aufs lange Eck gezogen, an den Pfosten und rausgesprungen. Hätte auch in den Innenpfosten und dann reingehen können, also haben wir ein bisschen Glück gehabt. Und in der zweiten Hälfte der Verlängerung hat Diego Buchwald mal so aus 20 Metern einen ausgepackten Aufsetzer, der dann auch nochmal an den Pfosten geklatscht ist, sodass beide ihre Chancen auch in der Verlängerung hatten, aber es dann doch ins Elfmeterschießen gehen musste.
Dann haben wir gezittert.
Ja, aber irgendwie waren wir ja auch überzeugt, da kann nichts schiefgehen.
Dass die Engländer kein Elfmeterschießen gewinnen, davon sind wir erstmal ausgegangen.
Genau, jetzt muss man aber auch sagen, Bodo Ilgner nun wirklich kein Elfmeterspezialist. Und die haben auch ein bisschen Elfmeterschießen geübt und da muss Bodo wohl eine katastrophale Figur immer im Tor abgegeben haben. Aber er konnte jetzt auch nicht mehr wechseln, dass er da irgendwie einen Aumann fürs Elfmeterschießen einwechselt. Und da hatte Bodo Glück gehabt, dass er von Stuart Pearce angeschossen wurde.
Ja, sagen wir mal so, die Torhüter, auch Peter Shilton, der fiel auch immer ziemlich spät, sagen wir mal.
Der war immer in der richtigen Ecke, aber erst nachdem der Ball eigentlich schon
drin war.
Deshalb hat Shilton keinen gehalten, der Bodo hat einen gehalten, den von Pearce und dann hat
Glenn Waddle,
den sich an Uli Hoeneß erinnert.
Ja.
Und nicht in den Himmel von Belgrad, sondern in den Himmel von Turin den Ball geschossen und Deutschland war zum Glück im Finale.
Wie gesagt, es ist auch kurios, dass es dann 6 Jahre später wieder zu diesem Aufeinandertreffen kam.
Dann im Halbfinale, ja, auch genau. Ja, und da war, kann ich mich an Andy Möller und Paul Gascoigne erinnern.
Er hat geweint.
Ja.
Aber hier hat der Paul Gascoigne auch schon geweint.
Ja, weil er doch eine gelbe Karte bekommen hat in der Verlängerung und klar war, dass er fürs Finale gesperrt ist und deshalb ja, konnte er auch im kleinen Finale dann nicht spielen.
Naja, ich glaube, das ist zu verkraften.
Das ist dann zu verkraften, ja. Ja, dann stand das Finale bevor. Einen Tag vorher durfte dann Italien sich wenigstens noch über den dritten Platz als Gastgeber freuen. Haben sie 2-1 gewonnen. Auch da hat Schillaci dann nochmal per Elfmeter getroffen und sich zum Torschützenkönig des Turniers gekürt.
Mit 6 Toren.
Mit 6 Toren, genau. Bevor es dann am 8. Juli zum lang ersehnten Finale kam und alle auf eine Revanche gehofft haben, da wir 4 Jahre zuvor leider nur Vize-Weltmeister geworden waren und Diego und seinem Team da den Vortritt lassen mussten, sollte es dann doch jetzt in der Neuauflage endlich klappen im dritten Anlauf hintereinander nach 82, 86, 90. Tim, wir kannten das ja gar nicht anders zu dem Zeitpunkt, als dass Deutschland im WM-Finale steht. Das war für uns ja eigentlich schon Normalität, weil wir das vorher gar nicht anders kannten.
Ja, ich kann mich auch gut erinnern, wir haben das wie 86 auch bei meinen Großeltern geschaut. Ich war den ganzen Tag total angespannt.
Ja, das war ich auch. Und das Spiel, fand ich, war okay für ein Finale.
Nee.
Ich fand, das war okay für so ein Einzelne.
Ein typisches Finale, sagen wir mal so. Es war eigentlich ziemlich zerfahren.
Es war auf jeden Fall besser als das Finale 4 Jahre später.
Ja.
Und so habe ich es damals erlebt, fand schon, dass wir das klar bessere Team waren, auch vor dem 1-0. Ein bisschen Glück haben wir gehabt, es hätte durchaus auch mal einen Elfmeter geben können für die Argentinier, wenn man das heute nochmal sieht in der zweiten Hälfte. Der Elfmeter nachher, den der Rudi Völler dazu gesprochen bekommen hat, wo der Andi Brehme dann das 1-0 gemacht hat, ja, der war eher auch ein...
Das war eine Konzessionsentscheidung.
Ein Geschenk, weil vorher der Klaus Augenthaler klargelegt worden war und das hätte auf jeden Fall einen Elfmeter geben müssen, hat man nicht verstanden, warum er den nicht gegeben hat.
Wobei man dann sagen muss, Klaus Augenthaler kriegt den Ball im 5-Meter-Raum und tanzt den Torwart aus.
Ja.
Das hat aber vorher auch keiner gesehen.
Nee, genau. Ja, und es waren ein paar Chancen dabei. Und am Ende war es aber, muss man sagen, also ein klar verdienter Sieg.
Das auf jeden Fall hat auch die bessere Mannschaft gewonnen, sagen wir es mal so.
Ja, das auch. Die Argentinier haben da auch gut zugelangt in dem Finale. Und also völlig zu Recht ist der Monzon da in der 65. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er dann Klinsmann da wirklich auch ja, brachial weggegrätscht hat. Da gab es wilde Proteste und dann gab es dann ganz am Ende auch nochmal 87. Minute oder so eine rote Karte. Da ist ein Argentinier, ich weiß gar nicht wem, irgendwie da in die Gurgel gegangen, irgendein Verteidiger, ich weiß nicht mehr, wer es war, Buchwald oder.
Ja, die waren außer sich.
Die waren außer, ja, und haben das auch nicht wahrhaben wollen, glaube ich, und ja, sind dann da mit 9 Mann am Ende vom Platz gegangen.
Man muss ja sagen, mir ist richtig in Erinnerung geblieben, Guido Buchwald, wieder mal Guido Buchwald, eigentlich in jedem Spiel hatte der ja gutes Sehen. Aber da hat er den Maradona ja total aus dem Spiel genommen.
Den hat er komplett rausgenommen, das stimmt. Und das war seine Aufgabe in dem Finale und die hat er wirklich bestens gelöst. Und da ja konnte Diego nicht viel machen, da war ausgeschaltet. Und deshalb also wirklich verdiente Revanche in Rom, Rudis damalige Heimat und endlich im dritten Anlauf. Nacheinander hat es dann zum dritten Stern gereicht und die jubelnden Szenen sowohl des Teams als auch von unserem lieben Franz, der da alleine über den Rasen wandelte.
Ja, aber das ist auch wirklich ikonisch.
Ja.
Also das war wirklich auch, man fühlte das auch so richtig mit, so auch so diese Erleichterung.
Und da hat er gesagt, danach, er kann sich gar nicht dran erinnern. Er kann sich nicht erinnern. Und dann ist er von irgendwem angesprochen worden und sagte auf einmal, dann wäre er wieder da gewesen. Aber er sagte, er kann nicht sagen, was er währenddessen irgendwie wahrgenommen oder gedacht hat. Er sagt, das ist weg, er ist da irgendwie über den Platz gelaufen.
Ja, man muss ja auch sagen, er war erst der dritte Mensch, der als Spieler und als Trainer den WM-Titel gewonnen hat. Und er hat ja alles gewonnen.
Ja, 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 damit hat er sich dann auch als Trainer, Schrägstrich Teamchef, weil
ja.
Trainer durfte ja nicht offiziell heißen, ja, wirklich nochmal krönt. Und es war alles in allem, wenn man das gesamte Turnier betrachtet, ein wirklich verdienter Sieg für das deutsche Team, also ein verdienter WM-Titel.
Wir waren einfach dran.
Genau, wir waren dran.
Also ein bisschen, finde ich, wie 2014.
Genau. Deshalb, also wenn es gegen Italien gegangen wäre, da weiß ich nicht, ob es geklappt hätte, aber...
Da hätten wir traditionell schlecht ausgesehen wahrscheinlich.
Das hätte durchaus passieren können, aber so wie es gelaufen ist und mit der Vorrunde und dem Achtelfinale und auch das Halbfinale, ja wirklich, wirklich, wirklich verdient. Also wenn du gegen Holland, England, Argentinien gewinnst, Vorrunde Jugoslawien besiegst, dann bist du nicht unverdient Weltmeister geworden.
Auf keinen Fall. Und alle die Emotionen gingen ja dann auch nochmal so richtig durch.
Und das war halt neu, auch hier in Deutschland. Das kam wahrscheinlich auch durch die bevorstehende Wiedervereinigung, Mauerfall ein Jahr vorher, dass dann auf einmal nach dem Finale auch bei uns hupende Autos gefahren sind, Leute am Brandenburger Tor mit ihren Fahrenden.
Ja, wie die Italiener das quasi.
Die abgeguckt dann von den Italienern, konnten wir das auf einmal auch. Und den Sekt gab es dann bei uns zu Hause tatsächlich auch nach dem Finale und auch ich durfte dann ein Gläschen mittrinken.
Ich auch.
Ja,
da muss man dazu sagen, wir waren 14.
Du warst 14, ich war noch 13 und dann, aber mein Papa sagte auch, ja, man wird nicht so oft Weltmeister, dann darf man auch mal ein Glas Sekt trinken. Und interessant aber auch, wenn du nach Argentinien kommst, ich habe es selbst erlebt, aber auch von Freunden gehört, sobald klar ist, dass du aus Deutschland kommst, das Erste, was kommt, das war kein Elfmeter 1990. Das ist immer das Erste. Und dann musst du sagen, naja, aber vorher, ist egal, das war kein Elfmeter.
Ja, da waren schon so ein bisschen Verschwörungstheorien dann bei den Argentiniern nachher dabei.
Und auch wenn du dann sagst, naja, und 86, ne, die hatten ja, das ist was anderes, aber das war kein Elfmeter. Also der Stachel sitzt sehr tief bei den Argentiniern, dass sie das Finale verloren haben. Aber ich finde, sie haben es zu Recht verloren, beziehungsweise Deutschland hat es zu Recht gewonnen. Und es war für Deutschland einfach auch in diesem Jahr ja fast wie ein Märchen, ne? Die Wiedervereinigung steht bevor und Deutschland krönt sich zum Weltmeister. So ein bisschen Anlehnung an das Wunder von Bern, wo das ganze Land eben auch im Aufbruch war und das dem Land sehr, sehr gut damals getan hat. Also 54, wo man ja gesagt hat, das hat nochmal dazu geführt, dass es wirklich wieder ein Selbstbewusstsein innerhalb Deutschlands gab und das ja so eigentlich erst den Wirtschaftsaufschwung mit sich gebracht hat. So war das, glaube ich, ein guter und wichtiger Impuls für die Wiedervereinigung.
Ich finde das auch der Vergleich, den kann man durchaus ziehen. Vor allem finde ich so, das war so der Startpunkt für die 90er Jahre überhaupt, auch so für die Leichtigkeit, wie wir das ja bei Olympia 92 auch hatten. Also genau. Ich finde, das war so der Beginn, diese tolle Atmosphäre in Italien, der WM-Sieg, die Wiedervereinigung, also für das lief ja alles.
Genau, ja, und wir konnten auch ein bisschen selbstbewusster und ja, ein bisschen stolzer auch wieder sein, mussten uns nicht immer wegducken mit unserer Geschichte, sondern wir hatten was eben, worauf wir auch stolz sein konnten und durften, ne, mit der Wiedervereinigung. Und dann kommt so ein WM-Sieg dazu. Das war schon besonders.
Und dann, dass der Franz dann so ein bisschen überschwänglich dann ja noch gefragt wird, was denn jetzt passiert, wenn noch die ostdeutschen Spieler dazukommen und dann sagt, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt.
Wäre vielleicht so gewesen, wenn Berti Vogts nicht Nationaltrainer geworden wäre. Nee, auch das ist natürlich nicht fair, was ich jetzt sage, aber die Jahre, die dann kamen, waren schon auch zäh für uns, aber das lag natürlich nicht allein irgendwie an Berti, was er da gemacht hat, sondern ja eher auch an Dingen, die im Verband nicht richtig liefen, was die Nachwuchsarbeit anging, was auch das Taktische anging, also da mal zu modernisieren. Man hat immer an diesen alten Strukturen festgehalten, man war nicht bereit, sich auch spielerisch zu verändern und zu modernisieren. Da dachte ich, ja, das läuft so weiter, das war erfolgreich und da haben sich eben andere Nationen weiterentwickelt, während wir doch fußballerisch erstmal ein paar Jahre stehen geblieben sind, wenn nicht sogar uns ein Stück weit zurückentwickelt haben.
Ja, man muss dazu sagen, das war die letzte WM, wo fast alle Mannschaften noch mit Libero gespielt
genau,
haben.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus, weil dann kam die Viererkette und wir haben sogar 98 noch mit Libero gespielt.
Ja, gut, ne, wenn wir einmal so erfolgreich waren, vielleicht mit so einem System, ne, das ist dann vielleicht auch schwierig umzudenken. Auf jeden Fall war es eine schwere Hypothek für Berti Vogts, muss man auch sagen. Dieser Spruch, wo bei jedem Interview, immer wenn wir verloren haben, der Franz hat sich auch direkt nach dem Interview beim Berti Vogts schon mal entschuldigt.
Ja.
Und übrigens Klaus Augenthaler, das ist auch eine ganz witzige Geschichte, der sollte ja zum Dopingtest. Es lief nicht so richtig.
Wie viel Bier muss er trinken?
Er hatte vorher schon einiges in sich hineingekippt, aber es kam nicht so richtig. Und dafür hat er dann dem FIFA-Mediziner angeboten, dass er doch seinen DFB-Sweater haben könnte. der hat das dann angenommen und die kleine Menge Urin hat dann wohl auch gereicht.
Also ich dachte, der musste dann noch 10 Bier mehr trinken.
Nee, und dann stieg die Party.
Ja, die muss wohl auch ziemlich wild gewesen sein, ne?
Ja, auf jeden Fall muss es sehr, sehr schön gewesen sein. Also in dem Buch, über wo die ganzen Nationalspieler zu Wort kommen, wird das halt besonders hervorgehoben. Es war eine Feier quasi auch unter sich, mit allen Ehefrauen, mit der ganzen Familie, ausgelassen. Es war eben nicht wie mit 1000 Leuten, irgendwelchen Funktionären und Sponsoren und VIP-Leuten, wie das jetzt vielleicht 2014 war. Die waren in einer römischen Villa, haben die gefeiert, und zwar die ganze Nacht, da haben die auch übernachtet. Und Pierre Lebarski, wusste ich nicht, trank kein Alkohol, war okay. Der Einzige, der nüchtern war, der gab den DJ. Und die ganze Nacht wurde durchgefeiert, Bier, Wein, Champagner, Lothar Matthäus und Andi Brehme haben sich dann noch einen Sonnenaufgang angeschaut auf der Wiese.
Also genau, das weiß ich, dass welche da bis zum Morgengrauen auf jeden Fall draußen waren und ob nur noch gefeiert oder einfach nur genossen und wie man jetzt heute sagen würde, ein bisschen gechillt haben, das weiß ich nicht, aber dass es bis zum Morgen ging, ja, das ist mir auch bekannt.
Es haben sich dann doch einige hingelegt und dann ist der Litti und der Uwe Bein, die haben sich so ein paar Eimer geschnappt, die voller Wasser gemacht, sind dann durch die Zimmer gelaufen, haben dann überall Wasser ins Bett geschüttet, unter anderem. Und
das ist aber auch mies, der Litti, der dann ausgeschlafen und nüchtern war, oder hat der Litti auch durchgemacht?
Die haben alle durchgemacht und der Klaus Augenthaler, der hatte sich mal kurz hingelegt, um 6 Uhr morgens, schaute aber aus dem Fenster. Er nimmt sich dann noch ein Bierchen in die Hand, genießt so den Sonnenaufgang, guckt aus dem Fenster und dann sieht er unten, da war die Sprinkelanlage auf dem Rasen an, den volltrunkenen Sepp Maier mit Icke Hester im Kinderwagen von Augenthalers Tochter unterwegs. Das muss super gewesen sein.
Ja,
und
schön.
Um 9 Uhr war Abfahrt, weil Helmut Kohl hatte die Bundeswehr beauftragt, die zurückzuholen. Und um 9 Uhr steht der Franz Beckenbauer in der Tür von Lothar Matthäus und Andi Brehme und sagt, hey, aufstehen, wir müssen los. Was der Franz vergessen hatte, war seine Hose. Er stand ohne Hose da. Also es muss richtig eine geile Feier gewesen sein und es war ja auch eine super Stimmung im Team. Das betonen ja alle, dass die im Grunde, ich finde das ja auch bemerkenswert, dass die sich ja immer noch treffen.
Ja, das machen sie, genau. Ja.
Und dann wurden sie ja nach Frankfurt geflogen.
Genau, da gibt es ja auch Bilder von aus dem Flieger mit dem Pokal und einige auch mit Sonnenbrille, weil ja, ich glaube, viel geschlafen haben sie alle nicht. Und der eine oder andere hat vielleicht nochmal ein Auge über den Alpen im Flieger zumachen können, bevor es dann in Frankfurt zum Römer ging, ne, zum großen Empfang.
Ja, Tausende davor. Und das war natürlich wirklich auch so, die Hinfahrt dazu, also was Besonderes. Ähnlich vielleicht, ich erinnere mich auch 2006 zum Beispiel auch am Brandenburger Tor und natürlich 2014 auch.
Ja, genau.
Ja, das war unsere Geschichte über die WM 1990.
Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde.
Ich auch. Und ich finde, die hat uns auch so fußballerisch auch geprägt. Also
das
mich
stimmt.
Auf
ja,
jeden
ja,
Fall.
Ja, genau.
Also da war dieser richtige Aufschwung auch da.
Ja, und die Begeisterung für den Fußball hat es bei mir nochmal auch intensiviert.
Ja, du bist ja eh einer, muss man ja sagen, der sehr viele WM-Spiele geguckt hat. Anders als ich hast du ja teilweise ja wirklich die auch früher dann später mal freigenommen, um alle Spiele zu gucken.
Genau, das gab es auch, ja. Genau, das werde ich diesen Sommer nicht machen. Ja, warten wir mal ab, was in diesem Sommer passieren wird. Für uns war der Sommer 90 ein toller Sommer mit einem tollen Turnier, aus deutscher Sicht natürlich auch fantastisch im Ausgang, so dass es viel Spaß macht, auch heute noch darüber zu reden und in den Erinnerungen zu schwelgen.
Ich muss noch sagen, dieser Fußballboom, der damals so erinnert auch so ein bisschen an Boris Becker.
Das stimmt.
Und das wäre ja auch mal ein Thema, was wir machen könnten.
Ja, das wäre auch durchaus mal eine Folge wert. Und da müssten wir uns nochmal auch überlegen, ob wir das auf das Wimbledon-Turnier 85 begrenzen wollen oder ob wir vielleicht sogar nochmal von 85 bis 89 oder 90 so Boris und vielleicht auch nochmal davor insgesamt einfach in den Fokus nehmen. Da gibt es auch schöne Geschichten zu erzählen. Das können wir durchaus überlegen. Ja, da wäre ich dabei.
Alles klar. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.